Manche erschreckt, manche erfreut, alle werden dich sehen. Mach uns bereit für jene Zeit, wenn wir dich alle sehen. Dieser Gottesdienst heute soll eine Hilfe für uns, vielleicht für dich, der du da noch nicht genau sicher bist, wo stehst du? Dieser Gottesdienst soll da eine Hilfe sein. Ich möchte zu Anfang noch beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, du hast, bevor du zum Himmel aufgefahren bist, deinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deshalb können wir auch mit großer Zuversicht zu dir sprechen, weil du hier bist. Und ich möchte dir danken, weil du unser kleines Leben und Herz kennst und weil du hier bist mit deiner Güte, Barmherzigkeit und Treue. Herr, und bitte segne du uns beim Reden und beim Hören zur Ehre des Vaters im Himmel. Amen. Ja, ihr seht, dass ich jetzt hier bin und nicht, wie es im Blatt steht, der Klaus. Klaus ist noch etwas krankgeschrieben und ich bin gerne bereit gewesen, diesen Dienst der Predigt zu übernehmen, denn es spricht auch aus meinem Herzen. Dieser Satz, den wir hier so an der Wand haben, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Dies ist eigentlich ein sehr alter Spruch. Ich selbst bin ja schon grau geworden, aber als ich vielleicht so 15 Jahre alt war, dann hatte man diesen Spruch oft auf den Autos gesehen oder so an Laternenpfosten hatte man da so kleine Aufkleber gehabt. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Ich weiß gar nicht, gibt es den heute noch? Habt ihr den schon mal irgendwo noch gesehen, ja? Ja, also es gab mal so einen richtigen Boom, jetzt sehe ich es eigentlich eher nicht mehr. Nun, Jesus kommt wieder, das lehren alle christlichen Kirchen. Das haben sie in ihrem Glaubensbekenntnis. Da heißt es ja über Jesus, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Toten und Lebendigen, oder die Lebendigen und die Toten. Das haben die Kirchen aber nicht irgendwie erfunden, sondern sie haben in ihrem Glaubensbekenntnis die Worte von Jesus aufgegriffen, die auch in der Bibel stehen. Da heißt es nämlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11, das ist in den Bibeln, die wir hier auch austeilen, auf Seite 1132, also Apostelgeschichte 1, Vers 11, nachdem die Jünger ganz verdutzt gen Himmel aufgefahren, nicht sie, sondern der Herr Jesus ist gen Himmel aufgefahren, die Jünger waren verdutzt, sie waren noch auf der Erde geblieben, sie haben dann da hochgeschaut und dann standen neben ihnen auf einmal so zwei Männer und die sagten zu ihnen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Die Jünger haben das gerade im Moment mit eigenen Augen erlebt, wie Jesus diese Erde verlassen hat. Es war für sie gar keine Frage, an den Herrn zu glauben und auch an sein Wiederkommen festzuhalten. Die Jünger, die vorher, als der Herr Jesus gefoltert wurde, ihn verlassen hatten und auch ihn verleugnet hatten, die erbärmliche Angst hatten, als sie mitbekamen, unser Herr hängt am Kreuz. Und jetzt wartet die Masse, bis er endlich gestorben ist. Diese Jünger, die vorher so verzweifelt waren, wurden, als Jesus auferstanden ist, Und er gen Himmel aufgefahren ist zu den mutigsten Leuten, die hier auf dieser Erde überhaupt da waren. Alle außer dem Jünger Johannes erlitten den Märtyrertod. Sie wurden bedroht, gefoltert und dann enthauptet oder gekreuzigt. Und nichts konnte sie stoppen. Die Botschaft, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Für Menschen, die an Jesus glauben, gibt es eine feste Zuversicht. Für sie war das völlig klar. Jesus, so wussten sie, ist vorausgegangen und wir seine Jünger, wir folgen ihm nach. Er ist vorausgegangen und ist gestorben und wir gehen hinterher, auch wir werden sterben. Er ist auferstanden und wir werden auferstehen. Wir tun das Gleiche. Er ist in den Himmel aufgenommen worden und wir, auch unsere Heimat ist dort. Bis heute bleibt es den Menschen, die nicht an Gott glauben und sich aber doch mit dem christlichen Glauben befassen, ein Rätsel. Wie konnte damals diese Gruppe von Feiglingen, von Leuten, die sich versteckt haben, die wirklich Angst hatten, und die Angst war ja berechtigt, wie konnten diese Leute zu den mutigen Leuten werden, die nicht mal mehr vor dem Tod sich fürchteten? Nicht so wie heute vielleicht so mancher Terrorist, der sich in die Luft sprengt. Ja, das sagt man ja auch, das sind Märtyrer, das sind eher Selbstmörder und die leiden auch nicht. Ja? Die zünden eben ihren Sprengstoff und klack, ist es vorbei. Aber hier, die wussten nicht, ob sie gefoltert werden und wie lange sie dann noch leben müssen. Und doch blieben sie fest dabei. Niemand ist da umgekippt. Sie bezeugen, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel und bezeugen auch die Wiederkunft mit ihrem Blut und Leben. Dieser Jesus kommt wieder. Er hat es schon vor der Himmelfahrt betont. Zum Beispiel sagte er, und es wird oft auch bei Beerdigungen gesagt, Johannes 14, 3 bis 4, das ist auf Seite 1122, Johannes 14, 3 bis 4. Dort steht, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. So sagte Herr Jesus, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch die Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hier spricht er von seiner Himmelfahrt und von dem Ziel, was er da machen will. Einen Platz für seine Jünger im Himmel schaffen. Das ist sein Ziel. Er arbeitet dort. Und dann sagt er eine Zeit vorher, Johannes 5, Vers 26, das ist auf Seite 1107, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Mit anderen Worten sagt hier der Herr Jesus, hallo, lieber Mensch, pass auf. Vor euch steht derjenige, an dem ihr nicht vorbeikommt. Jeder, der sterben wird, wird einmal meine Stimme hören. Und zwar bei seiner Auferstehung. Ob du das glaubst oder nicht, ist völlig egal, ist völlig gleichgültig. Danach wird nicht gefragt. Jesus ruft nicht nur die Gläubigen und die anderen dürfen sich für immer noch einmal umdrehen. Das ist so nicht der Fall. Wer stirbt, wird einmal von ihm geweckt werden und muss vor ihm erscheinen. Denke nicht mit deinem kleinen Hirn, wie soll denn das Jesus machen? Also in 100 Jahren ist dann vielleicht gar nichts mehr von mir übrig. Letzte Woche kam in den Nachrichten, dass ein Mann gefasst wurde, der hatte vor 30 Jahren 3 Männer umgebracht. Vielleicht habt ihr das auch gehört. Und man hatte ihn durch den genetischen Fingerabdruck identifizieren können. Vielleicht hatte man etwas Speichel gefunden damals oder ein Haarrest oder eine Hautschuppe. Wir können es heutzutage etwas nachvollziehen. Ja, das mit dem genetischen Fingerabdruck, das kann schon klappen. Wir kennen die moderne Computertechnologie. Aber denk mal darüber nach, wie wäre es vor 500 Jahren? Eine verhältnismäßig kleine Zeit. Wenn man damals den Leuten gesagt hätte, dass man einen Menschen aufgrund einer Hautschuppe 30 Jahre später bestimmen kann, ob er sich hier oder da aufgehalten hat, dann wäre man damals als völlig unglaubwürdig abgestempelt worden. Man wusste ja weder etwas von einem Elektronenmikroskop noch von Computer. Liebe Leute, wir sind mit unserem menschlichen Wissen noch lange nicht am Ende. Und wie wollen wir über die göttlichen Möglichkeiten urteilen, was Gott kann? Glaubt mir, Jesus hat keine Schwierigkeiten mit der Auferstehung. Und spätestens mit der Auferstehung erlebt der Mensch das Wiederkommen von Jesus für sich persönlich. Jesus kommt wieder. Wir alle werden hundertprozentig eine Begegnung mit ihm haben. Wirklich jeder, ob er Satanist ist oder Christ, ob er Rapper ist oder Punker. Und dies ist so sicher, wie dass wir sterblich sind. Ja. Wer sterblich hier ist unter uns, hat eine Begegnung mit Jesus. Bist du bereit, diese Begegnung zu haben? Jesus sagt nun, dass es 2 verschiedene Auferstehungen gibt. Die eine Auferstehung zum Leben und die andere Auferstehung zum Gericht. So lesen wir es auch. Und da wird auch erwähnt, diejenigen, die Gutes getan haben zur Auferstehung zum Leben, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jetzt stellen sich die Menschen in der Regel eine Waage vor. In der einen Waagschale befinden sich die bösen Taten und in der anderen Waagschale die guten Taten. Und dann hofft man, dass man so viele guten Taten hat, dass die bösen Taten da aufgehoben werden. Aber wissen die Menschen, wie schwer böse Taten wiegen? Wissen wir das? Wie schwer wiegt die Tat, dass man Gott nicht über alle Dinge lieb hat? Wie schwer wiegt diese Tat, dass man seinen Nächsten nicht so liebt wie sich selbst? Wie schwer? Wie viele gute Taten muss ich da tun, um dies aufzuheben? Das ist ja das größte Gebot, so sagt es der Herr Jesus. Wisst ihr, die Bibel macht eindeutig klar, dass wir Menschen nicht wirklich zum Guten fähig sind. Wir können niemals vor Gott bestehen. In Römer 3, Vers 19, da heißt es, ist auf Seite 1177, Römer 3, 19, wir wissen, das heißt nicht wir vermuten oder wir hoffen, wir glauben vage, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit, und jetzt kommt der Grund, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig ist. Darüber muss man sich Gedanken machen. Und alle Welt vor Gott schuldig ist. Und dass niemand sagen kann, Gott, du musst mich in deinen Himmel lassen, weil ich vielleicht fünfmal einer Frau geholfen habe oder jemand zum Arzt gebracht habe oder dies oder jenes getan habe. Du bist schuldig, trotz guter Taten. Die Messlatte Gottes ist so hoch, dass wir sie nicht überspringen können. Auch der Frömmste in dieser Welt kann niemals durch eigene Kraft es in den Himmel schaffen. Nun sagt Jesus aber von der guten Tat. Was meint er denn damit? Die Tat, die den Menschen zur Auferstehung, zum Leben bringt. Der Herr Jesus hatte ja viele Begegnungen mit den Juden gehabt, unter anderem auch in Johannes Kapitel 6, Vers 27 bis 29, also ein bisschen danach von dem, was wir vorher im Johannesevangelium gelesen haben. Johannes 6, 27 bis 29, da heißt es, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, so sagt der Herr Jesus seinen Zuhörern. Ihr arbeitet die ganze Zeit für Essen, für den Bauch. Ist auch nicht das Verkehrteste, aber jetzt möchte der Herr Jesus mal auf was anderes hinlenken. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Also gleich nach den Taten gefragt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das gute Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der Mensch fragt sofort, was er tun kann. Sie fragen, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Also die Werke, die Gott gefallen. Was ist die gute Tat? Und darauf antwortet Jesus. Hier kann man schon mal weiterklicken. Was ist die gute Tat? Ja. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ihr müsst an mich glauben. Ihr müsst euch mir völlig anvertrauen. Das ist das Werk. Jetzt kommt etwas sehr Wesentliches. Wir Menschen können uns nicht selbst helfen, weder durch gute Taten, noch durch irgendeine Handlung, noch durch ein Sakrament, noch durch irgendein frommer Marsch irgendwohin. Davon hat Jesus nie was gesagt, sondern er sagt einzig und allein, glaube an mich. Er wird die Auferstehung zum Leben nicht erleben, der sich auf Werke und auf Sakramente verlässt. Jesus, der seinen damaligen Zuhörern nur helfen will, hat nichts von diesen Dingen gesagt. Er sagt nur eins: Vertraut euch mir an. Ich möchte noch mal fragen, ja, wie ist es in deinem Leben? Eine andere Sache: Wer von euch hat einen gültigen Führerschein? Jetzt wollte ich doch mal Hände sehen, wer von euch hat denn einen gültigen Führerschein? Also ich darf das auch rechnen. Aha, habe euch gesehen, ja, manche haben noch keinen. Jetzt will ich nicht fragen, wer kann denn alles Auto fahren? Denn es könnte möglich sein, dass sich mehr Hände heben würde. Denn jeder weiß, um Auto zu fahren, brauche ich nicht unbedingt einen Führerschein. Ich brauche zum Autofahren Benzin. Ja. Das ist wichtig. Benzin muss im Tank sein. Das Auto fährt auch ohne Führerschein. Aber überlegen wir mal diesen Punkt weiter. Es kommt jemand aus einem afrikanischen Land und hat dort schon oft Auto gefahren. Um einen Führerschein hat er sich nie bemüht. Hier in Deutschland kauft er sich auch ein Auto und fährt los. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber er hat es irgendwie geschafft. Über Jahre hinweg wurde er nie kontrolliert. Wie oft hat er seinen Nachbarn gefahren? Jeder dachte, guter Autofahrer, den kann man wieder ansprechen. Und er selbst, naja, nachdem er doch irgendwann mal mitbekommen hat, hier in Deutschland braucht man einen Führerschein, dann war es ihm unwohl. Aber durch die andauernde Praxis erfuhr und dass er immer wieder nicht erwischt wurde, wurde er doch einigermaßen ruhig. Sicher, wenn er die Polizei sah, dann dachte er, hoffentlich erwischen sie mich nicht, aber er hatte ja Glück. Aber irgendwann kommt er dann doch in eine Kontrolle, vielleicht 30 Jahre später. Was wird der Polizist ihm sagen? Nun, er war immer beim Straßenverkehr dabei, er kannte sich bei den Verkehrsregeln aus. Er wusste, wann man fahren sollte und wann man stehen bleiben musste. Bekommt jetzt dieser nette Afrikaner gesagt von dem Polizisten, kein Problem, fahren Sie weiter, gute Fahrt. Wie ihr nicht schwer feststellen könnt, ist dies nur ein Beispiel, um zu verdeutlichen, so wie es auf unseren Straßen Menschen gibt, die auf der einen Seite den Führerschein haben, und es gibt sicherlich auch Leute, die keinen Führerschein haben und die auch fahren. So gibt es auch in christlichen Gemeinden Menschen, die von ganzem Herzen begonnen haben, dem Herrn Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben, die es festgemacht haben: Ich will dir nachfolgen, die ihr Leben diesem Herrn ausgeliefert haben, die wissen um persönliche Vergebung und die ruhig auch von dieser Erde gehen können. Denn sie wissen, sie haben sich bekehrt. Und dann gibt es solche, die das nicht getan haben. Aber sie können sich auch gut in der Gemeinde bewegen. Sie sind wie diese Afrikaner keine bösen Leute. Aber sie haben nicht wirklich die Ruhe im Herzen. Sie wissen genau, da fehlt noch was. Denk mal darüber nach. Kann Christus für dich heute kommen? Was wäre, wenn heute dein letzter Tag ist? Das ist keine so abwegige Frage, denn irgendwann ist tatsächlich ein Tag unser letzter Tag. Was wäre, wenn du heute vor dem wiederkommenden Herrn stehst? Manche denken, ach, das hat doch noch Zeit. Da mache ich mir erst später Gedanken. Wisst ihr, mir kommt das vor wie ein Seiltänzer ohne Netz. Dieser Seiltänzer wird gefragt, warum hast du kein Netz unter dein Seil gespannt? Daraufhin sagt er, es hat doch noch Zeit. Ich bin hier oben doch ganz sicher. Und er tänzelt weiter auf seinem Seil. Was hindert ihn eigentlich, ein Netz auszuspannen? Es ist doch für ihn viel sicherer. Vielleicht braucht dieser Seiltänzer wirklich kein Netz und kommt auch ohne sicher zum Ziel. Aber unser Leben, weil wir sterblich sind, wird garantiert abstürzen. Der Todessturz ist mit uns in die Wiege gelegt. Warum willst du kein Netz? Warum willst du keine Rettung? Merkst du, wie gefährlich dein Leben ist? Wer am Boden aufklatscht, kann nicht mehr zurückspringen und dann um ein Netz bitten. Verstehen wir? Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Ich möchte diesen Gedanken der Wiederkunft noch einmal von der Seite Jesu betrachten. Er hat es seinen Menschen gesagt. Warum hat er das gesagt? Natürlich, dass sie sich auf diese Begegnung vorbereiten. Da die Wiederkunft, so wie unser persönlicher Tod, für uns verborgen ist, bedeutet das, dass wir uns sofort vorbereiten müssen. Wie beim Seiltänzer. Der nächste Schritt könnte der letzte sein. Nun bietet der Herr die Hilfe an. Er streckt seine Hand aus und macht damit deutlich, ich will dich haben. Vielleicht haben wir das noch im Ohr von Johannes 14. Da sagt Jesus, und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sehnt sich danach, seine Jünger zu sich zu nehmen und dass er mit ihnen die Ewigkeit verbringt. Hier sehen wir das Herz von Jesus. Er will dich. Und was tut der Mensch? Er weist Jesus weg. Sicherlich viele mit dem Gedanken, dies soll nicht für immer sein, sondern nur jetzt passt mir die Sache nicht in den Kram, später. Aber Fakt ist, du schiebst ihn so lange hinweg, bis du ihn einlädst. So lange ist dein Leben ohne Netz. Wie muss sich wohl der Herr da fühlen? Was muss in seinem Herzen vorgegangen sein, wenn er Menschen einlädt und sie weisen ihn zurück? In Lukas Evangelium Kapitel 19, da heißt es, da sieht Jesus auf Jerusalem. Und da steht Lukas 19, 41 und 42, Seite 1091. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus weint. Und die Tränen müssen auch andere gesehen haben. Denn es ist ja hier auch aufgeschrieben. Es ist ihm niemals gleichgültig, wenn Menschen ihn ablehnen und ins Verderben rennen. Er sagt aber auch, dass es einmal ein Verbergen gibt. Jetzt ist es vor euren Augen verborgen. Nicht immer kann man sich entscheiden. Man kann nicht immer sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, sondern es gibt ein gewisses Zeitfenster, das Gott schenkt in seiner Gnade. Und dann kann der Mensch dies ergreifen oder auch sein lassen. Deshalb heißt es in Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Es gibt ein Heute, das genutzt werden muss. Es gibt ein Heute, darauf muss der Mensch positiv reagieren. Wir haben Folgendes gehört. Erstens, Jesus kommt sicher für jeden wieder. Wer sterblich ist, der wird hundertprozentig eine Begegnung mit Jesus haben, ob er das glaubt oder nicht. Das ist völlig gleichgültig. Das Zweite, es gibt eine Auferstehung zum Leben mit Gott und eine Auferstehung zum Gericht, in der der Mensch sich verantworten muss und in der er von Gott das gerechte Urteil empfängt. Drittens, nur eine einzig gute Tat kann uns retten. Es ist der bedingungslose Glaube an Jesus Christus. Es ist die Bitte um Vergebung der Schuld und die Hinkehr zu ihm. Dies ist ein Ereignis, das die Bibel Bekehrung nennt. Und dann haben wir gehört, dass Jesus selbst große Sehnsucht hat, den noch verlorenen Menschen in seine Arme zu schließen. Wie sieht es mit deinem Leben aus? Bist du noch ein Seiltänzer ohne Netz? Bist du noch ein Fahrer ohne Führerschein? Was ist, wenn Jesus heute zu dir kommt? Wäre es nicht an der Zeit, Buße zu tun und umzukehren, einen bewussten Anfang mit Jesus zu machen? Vielleicht aber auch für den einen oder anderen einen Neuanfang mit Jesus zu machen, weil er wusste und weiß, ich bin schon ganz schön aus der Spur getreten. Wie ist es? Bist du von Gott angesprochen? Bist du bereit? Dann verstocke dein Herz nicht. Wende dich nicht von dem Gedanken ab, ja, ich muss mich bekehren. Ich muss auch zu Jesus kommen oder ich muss mich neu zu ihm hinkehren. Als Johannes der Täufer zur Buße aufgerufen hat, da hat er nicht gesagt, wer umkehren will, der soll das zu Hause in seiner Wohnung ganz im Stillen machen. Nein, er hat seine Zuhörer aufgefordert, öffentlich durch die Taufe zu bekennen, ich will umkehren. Johannes stand unten im Wasser. Er predigte nach oben zu den Leuten. Wer umkehren will, soll kommen. Zachäus musste öffentlich vom Baum herabsteigen, um mit Jesus in sein Haus zu gehen. Und alle anderen haben es gesehen. Ein Leben mit Gott ist keine Privatsache, sondern eine öffentliche Angelegenheit. Wer weiß, dass er sich zu Christus bekehren muss oder einen Neuanfang machen muss, der hat im nächsten Lied die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen und sich hier in die erste Reihe zu stellen. Wir können dann nach dem Gottesdienst noch genauer über den Anfang oder den Neuanfang mit Christus sprechen. Wer weiß, dass er gemeint ist, soll Mut haben. Amen. Wir singen jetzt das letzte Lied, und zwar alle drei Strophen, und wir stehen dazu auf. Jesus, wir sehen auf dich.